dann der Sommer wieder da und ich kann vielleicht dann da oben auf dem Berg sitzen, dann geht mir das Herz schon wieder auf. Blickt auf euer Leben und besinnt euch auf die schönen Dinge, aber wenn es nicht immer so rund läuft, dass einfach einmal das 3 Schritte zurückgehen aus dem Alltag, Ruhe, Zeit für mich, wirklich das machen, was mir Spaß macht, also Step back und einen Blick von außen und immer sagen, ich mache das selber auch mindestens einmal im Jahr für ein paar Tage, dass ich mich wirklich ganz zurückziehe. Da brauche ich nicht viel, am besten auf irgendeiner Alm hitten.
Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
Und somit starten wir wieder in unsere nächste Folge unseres neuen Podcasts beim doch sehr erfolgreichen Kick-Off im Februar mit Nini Order, wo wir über den Hype vom Yoga gesprochen haben, kommen wir heute von der Naturwissenschaft direkt in die Medizin und begrüßen bei uns Dr. David Stelzhammer. David, danke, dass du gekommen bist und dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung, ja.
Wir sitzen hier im gemütlich warmen herinnen und haben doch einen ziemlich tollen Ausblick. Und wir sprechen heute über das Thema Medizin im Alpha-Tauern bzw. Rehabilitation auf 2000 Meter. Zu dem werden wir dann später noch kommen. Vorerst, lieber David, möchten wir ein bisschen was von deiner Person hören. Von dir, was du, wie du denn zu dem Beruf Mediziner gekommen bist und was dich dazu angesprochen hat, diesen Beruf zu wählen, und vielleicht erfahren wir auch ein bisschen was von deiner Ausbildung und Studium. Was hättest du da so Interessantes zum Erzählen?
Ja, liebe Dani, lieber Bernhard, vielen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich heute nicht draußen irgendwie arbeiten muss bei dem Schneesturm. Klassisches Oberdauernwetter, aber bitte, also ihr müsst unbedingt kommen und sich das einmal selber anschauen. Ja, zu meiner Person. Ich bin eigentlich ein geborener Oberösterreicher, komme aus einer Nicht-Mediziner-Familie, bin eigentlich durch Zufall, sagen wir mal so, irgendwie zur Medizin gestoßen. Also es war zwar schon so, dass meine Mutter jahrelang als medizinische Sekretärin im Krankenhaus gearbeitet hat und der Papa beim Roten Kreuz war, also es ist jetzt nicht ganz fremd gewesen, aber eigentlich wollte ich immer Musiker werden.
Echt?
Ja, also nach wie vor mein zweites Standbein, sagen wir mal so.
Oder das singende Arzt.
So ungefähr.
Das ist gut zu wissen, falls man irgendwann einmal auf die Nacht da, Live-Musik, Tanzabend.
Ja, gern, jederzeit. Genau, und eigentlich erst dann im Laufe von der Gymnasiumszeit, also wie gesagt, bin in Braunau dann ins Gymnasium gegangen und da hat sich das halt dann irgendwie überlegt man halt, ja, will ich studieren oder will ich dann doch irgendwie einen Beruf erlernen, und dann, wie ich mich für die Oberstufen entschlossen habe, war das dann eigentlich schon relativ klar, dass ich weiter studieren will, und man gedacht habe, naja, Musik ist halt doch recht schwierig, weil es ist, also dass man da wirklich einen Durchbruch schafft oder halt irgendwo reinkommt, also ich bin eigentlich hat es noch nicht gegeben. Ja. Und außerdem bin ich mehr in der Klassik daheim.
Ah, okay.
Und darum ist das einfach extrem schwierig. Und habe mir gedacht, lernst lieber was Gescheites, wo du einen sicheren Job hast, wirst Arzt. Genau.
Und bist du ein Instrument?
Ja, also ich habe eigentlich immer Klavier gelernt, also ganz als erstes cool. Akkordeon und dann Klavier, und dann habe ich mal einige Jahre Orgel gespielt und. Ja, und während dem Studium habe ich dann in Innsbruck im Opernchor gesungen, im Landestheater. Aber mittlerweile ist die Stimme verstaubt, stressbedingt. Nein, genau. Und dann nach der Gymnasialzeit, bei mir war dann kurz bevor ich mit der Matura fertig worden bin oder halt die Matura war, sind dann diese Medizinaufnahmetests eingeführt worden. Also es war eigentlich gar nicht so sicher, ob das auch so funktioniert. Darum habe ich eigentlich immer einen Plan B so irgendwie im Hinterkopf gehabt, habe dann zwischendrin einmal an die Fliegerei gedacht, also die Pilotenausbildung. Aber Gott sei Dank habe ich dann in Innsbruck damals den Aufnahmetest geschafft und habe dann ja in Innsbruck, in den Bergen, Gott sei Dank,
in den Bergen.
Das Medizinstudium beginnen dürfen und abschließen dann.
Also alles in Innsbruck durch?
Alles in Innsbruck, okay. Alles in Innsbruck,
schön. Ja. Das heißt, du bist dann mehr oder weniger den Bergen treu geblieben und nach oben dann gekommen, aber vorweg würde mich noch interessieren, was war dann so während des Studiums, beziehungsweise wie ist das nach dem Studium weitergegangen? Wie kommt man dann da zum Arzt oder zum Fachgebiet, wo du dann schlussendlich hingekommen bist?
Also mittlerweile bin ich ja eigentlich Hausarzt und Allgemeinmediziner. Das war aber nicht immer so, sondern ich wollte eigentlich während dem Studium, und ich habe es dann auch gemacht einige Jahre, wollte eigentlich immer Anästhesist, also Narkosearzt und Intensivmediziner werden. Und weil mich das einfach am meisten interessiert hat. Das war für mich immer so die perfekte Mischung aus Denkarbeit und Handarbeit und mit dem Notarztwesen, das ja eigentlich in den Krankenhäusern auch zur Anästhesie gehört, war das immer so der perfekte Mix für mich. Und darum bin ich dann auch nach dem Studium wieder zurück nach Oberösterreich und habe damals in Braunau im Krankenhaus als Anästhesist, also als Assistent angefangen, war dann dort ungefähr ein Jahr und dann wollte ich doch nur mal in ein größeres Haus schauen und bin dann ins Landeskrankenhaus nach Salzburg gewechselt, wo ich dann auch noch insgesamt 3 Jahre ungefähr gewesen bin, bis zu meinem Wechsel dann in die Allgemeinmedizin. Und das war eigentlich auch eher Zufall. Ich habe im Rahmen der Facharztausbildung braucht man sogenannte Gegenfächer, das heißt so, dass man sich mal ein bisschen was anderes anschaut. Und da hat sich das dann so ergeben, also ich kenne die Doris Aufmesser, wo ich eben mittlerweile mit Partner bin, durch einen gemeinsamen Studienfreund schon über Jahre. Und die hat mich dann irgendwann so im Spätsommer mal angerufen und hat gesagt, ma, ich brauche halt wen für den Winter, kannst uns nicht helfen, hättest nicht Lust. Und das war eigentlich ein recht guter Zeitpunkt damals, weil ich irgendwie so ein bisschen krankenhausmüde war. Mhm. Und mir gedacht habe, boah, ich glaube, ich muss einmal was anders machen und ob ich jetzt wirklich mein Lebtag lang im Krankenhaus bleiben will, das sind halt doch die Strukturen recht eng und recht starr. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja passt, das mache ich. Und dann war ich 2017, 18 die Wintersaison das erste Mal am Dauern als Arzt. Wobei, sagen wir, ich war als Student auch schon während meiner Praktika zweimal im Winter da. Also ich habe das da...
Praktikum auch schon gemacht.
Genau, Herr Ruben auch schon gemacht und habe da den Betrieb sozusagen kennengelernt.
Ich möchte aber noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen darauf eingehen. Was hast du während der Zeit, wo du die Fachausbildungen machen hast müssen, was waren da so Erlebnisse, die bei dir hängen geblieben sind? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ich habe in dieser Zeit Erfahrungen gemacht, da denke ich heute noch dran, das war, oder sogar prägend für dich?
Also es waren natürlich, ich habe total viele interessante Menschen kennengelernt. Das Landeskrankenhaus Salzburg ist einfach wirklich ein Riesenbetrieb. Wir waren damals alleine rein ärztlicherseits fast 100 Ärzte nur auf der Anästhesie, wo ich total viel nette Leute kennengelernt habe und die Freundschaften, die ich bis heute noch pflege, die wirklich sehr, sehr intensiv sind. Rein aus medizinischer Sicht war es natürlich auch sehr, sehr spannend, weil man in Salzburg halt das ganze Spektrum Optik hat, wo man gewisse schöne Sachen sieht, sei es jetzt, also was ich immer nur so im Kopf habe, waren natürlich die Dienste zum Beispiel auf der Geburtshilfe, wenn du im Kreißsaal dabei bist oder beim Kaiserschnitt, ist natürlich was Wunderschönes, wenn da so ein echtes gesundes Leben sozusagen auf die Welt kommt. Demgegenüber hat es aber auch andere prägende Momente gegeben. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, wie bei mir mal im Nachtdienst der Patient am Operationstisch verstorben ist, ein schwer Verletzter. Das prägt dann natürlich auch, oder an diese Situationen kann ich mich auch nach wie vor noch gut erinnern.
Das ist natürlich, das glaube ich. Wie geht man mit dem um? Also die schönen Erlebnisse gehören dazu, aber wie du richtig sagst, demgegenüber gehören halt auch Erlebnisse dazu, die nicht so toll sind. Und ich glaube, wenn man mal diese Erlebnisse hat, die nicht so schön sind, dann weiß man die schönen besser wertzuschätzen und kann es vielleicht besser genießen.
Das auf jeden Fall.
Wie geht man mit dem um? Weil ein Arzt, ich denke mir halt, wenn uns im Hotel ein Fehler passiert, der passiert, das kann man eventuell lösen oder durch ein Gespräch ausmerzen, genau. Ist in deinem Beruf schwer möglich, weil was willst du dann noch sagen? Wie gehst du damit selber um, damit du auch mit dir selber auf das klar kommst?
Mhm. Also ich bin so der Typ, aber ich glaube, das muss macht jeder wahrscheinlich unterschiedlich und das ist bei euch sicher nichts anderes, wo es ein anderer Bereich ist. Ich bin einfach immer ein Typ gewesen, der sich dann ganz gern unter Kollegen austauscht hat. Gell, darüber reden, finde ich, ist da trotzdem ganz, ganz oft, hat so ein bisschen was Seelenreinigendes, dass man sich, man sagt ja nicht umsonst, man redet es von der Seele und das hat mir sehr, sehr oft sehr gut geholfen. Das Zweite, wo ich immer extrem viel Kraft dann gefunden habe nach solchen Momenten, war einfach die Bewegung draußen, gell, in den Bergen, dass ich sage, okay, nur für mich, rausgehe in den Wald, Radl fahren oder auf den Berg gehe, dort Kraft tanken. Und der dritte Punkt wieder wie vorher, die Musik. Gell? Ja. Wo man sagt, okay, man kann sich wieder besinnen und lässt sich einfach mal berieseln und denkt das Ganze nur mal durch. Das waren so immer meine Kraftquellen, wo ich versucht habe, die schrecklicheren oder schlimmeren Ereignisse zu verarbeiten. Und das mache ich eigentlich nach wie vor so.
Ja. Das denke ich mir eben auch. Also wir werden da später noch dazu kommen, wie man, was für Werkzeuge wir in unserem neuen Konzept an den Leuten mitgeben möchten, damit man ein bisschen an sich selbst arbeiten kann, mit sich selbst arbeiten kann. Und man hat natürlich Sachen, also gerade wie es jetzt in deinem Beruf ist, wenn du dann zur Familie, Partner kommst oder generell in deinem Privatleben und du bist schlecht drauf, also ein schlechtes Ereignis gegeben hat, dann wird das wahrscheinlich nicht lang gut gehen, nicht? Weil das musst du ja im Grunde genommen von deinem Privatleben eher fernhalten, weil sonst...
Genau.
Und das ist nicht der Beruf.
Genau. Und das versuche ich nach wie vor. Natürlich, wenn man dann heimkommt, redet man über das, was tagsüber so passiert ist. Aber wie du sagst, nur weil jetzt mir irgendein schlechtes Ereignis wieder vorne ist oder irgendein Scheiß gebaut habe, kann die Partnerin, der Partner nichts dafür. Ja. Und darum versuche ich das eigentlich so gut wie möglich, das einfach abzugrenzen.
Ja. Mhm. Und da glaube ich, da werden wir nachher noch reden, das ist ein ziemlicher ein Thema, was mittlerweile sehr viele betrifft. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das zurück, wie du gesagt hast, du hast in Oberdauern dein Praktikum auch schon gemacht. Wie war das damals für dich? Steht so das Bild jetzt, natürlich wird es anders darstellen, aber was war da so, wie du jetzt nach Oberdauern gekommen bist? Es ist ja, glaube ich, doch was anderes, oder? Wenn es um Innsbruck, Braunau, Salzburg und dann kommt es nach Oberdauern, Wintersportgebiet, Tourismusgebiet, das Bergdorf. Mhm. Jeder kennt jeden.
Das
wird anders gewesen sein, oder?
Das war auf jeden Fall anders. Wobei ich sagen muss, so wie ich da zu den Praktika und so gekommen bin und auch in der ersten Wintersaison als Angestellter ist natürlich immer ein bisschen anders, weil du hast deinen fixen Dienstplan und wenn du frei hast, hast du frei. Damit kannst du halt auch mehr vom Ort genießen. Da bin ich auch mehr Skifahren gewesen und so. Auch natürlich mehr Furt. Also da hat es nicht nur einmal gegeben, dass ich dann mit den Kollegen bis 4 in der Früh in so mancher Alm unterwegs gewesen bin. Und dann arbeitet man halt wieder weiter. Aber ich glaube, das gehört einfach auch zu so einer Saisonarbeit. Und das ist im Grunde nichts anderes. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt als Selbstständiger, wo ich halt wirklich mehr oder weniger 24/7 im Winter heroben bin oder in unserer zweiten Ordination, unserem Hauptquartier quasi in Rottstadt, kann man sich natürlich manche Sachen einfach nicht mehr, will nicht sagen erlauben, aber...
Denkt man dann schon anders drüber nach.
Anders drüber nach und ich glaube, ich würde es auch jetzt nicht mehr durchhalten bis 4 in der Früh und dann wieder weiterarbeiten.
Das ändert sich.
Schon schwer.
Das ändert sich mit der Zeit.
Genau. Aber du bist ja bei der Bergrettung auch dabei.
Genau. Ich habe eben 2019 im Herbst dann die Ordination vom Dr. Harald Aufmesser übernommen. Das hat sich eben dann nach diesen Entwicklungen, ich bin eben nachher nochmal zurückgegangen nach Salzburg und habe aber dann doch festgestellt, nein, ich glaube, ich nutze die Chance, die ich geboten gekriegt habe, von der Familie Aufmesser da in den Betrieb einzusteigen und das bin eben dann wieder 2019 zurückgekommen. Und der Dr. Harald war immer oder ist eigentlich nach wie vor recht dem Oberdauern verbunden gewesen. Das war immer so, ist ihm immer recht am Herzen gelegen, dass die Versorgung, egal ob Sommer wie Winter, aber natürlich im Winter nur extremer, für die Urlauber, für die Einheimischen, für die Angestellten sichergestellt ist. Er war entsprechend oder ist nach wie vor recht vernetzt gewesen, sei es die Feuerwehr und die Bergrettung. Und das hat er eigentlich auch immer zu mir gesagt. Er hat gesagt, eins sage ich dir, wenn du meine Ordination übernimmst, dann musst du meine Privatämter auch mit übernehmen.
Die Freiwilligen.
Die Freiwilligen, genau. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann doch nicht so viel dabei sein und bin dann, mittlerweile bin ich offiziell auch der Feuerwehrarzt und eben auch bei der Bergrettung. Okay. Und das, obwohl ich mir eigentlich immer gedacht habe, ich bin nicht schwindelfrei. aber ja, es geht sogar sehr gut und es macht mega Spaß und es dient natürlich auch dazu, dass man, sage ich mal, die Einheimischen, die Eingeborenen in Oberteirer besser, näher kennenlernt, sich selber gut vernetzt und nicht zuletzt auch Freund findet dadurch. Mhm. Und nachdem ich einfach auch nicht von da oder auch nicht von der Region bin und mir, wie ich wieder gekommen bin, muss man sich halt auch irgendwie ein neues soziales Netzwerk aufbauen. Und da muss ich sagen, da war das wirklich...
Da ist das Vereinsleben.
Die Bergrettung schon gut.
Genau.
Und Feuerwehr natürlich auch.
Genau. Wobei es natürlich nur ums Bergretten geht, das möchte ich dazu auch sagen. Also bei uns kommt das Gesellschaftliche kommt eher zu kurz, aber wir haben es trotzdem lustig.
Also da so haben wir zwei uns auch kennengelernt über die Bergrettung. Und wie du sagst, es ist gerade in so einem kleinen Ort, Dorf schon sehr wichtig, dass man sich kennenlernt. Und ich glaube, dass das von dir schon auch sehr gut war, dass du das gemacht hast, weil so kannst du einfach besser, man lernt sich halt einfach besser kennen und dann geht man plötzlich ganz anders miteinander um. Also das ist schon wirklich wichtig. Und vor allem, wie es halt auch bei uns am Obertauern ist, damit man unseren Gästen und Mitarbeitern die Sicherheit bieten kann, ist die Freiwilligkeit tatsächlich sehr wichtig, weil
das stimmt, ja.
Wenn es ein richtiges Downwetter hat, so wie wir sagen, wenn es Eisenstecken bat und wir haben dann einen Einsatz, sei es bei der Feuerwehr, der Bergrettung, dann ist man froh, wenn einerseits viele kommen und b, die dann zusammenhalten und man das wirklich meistern kann, weil das stellt ja auch das Bild als sicheres Urlaubsdestination wieder.
Das auf jeden Fall, ja. Und das, was ich nur sagen wollte, es ist halt doch so, nachdem die medizinische Versorgung in Obertauern ja eigentlich immer durch ein Familienunternehmen geführt worden ist, gell, so wie es halt ist, die Lürzersatz, waren halt das da immer die Aufmessers und das als Nicht-Familienmitglied. Also ich bin weder eingeheiratet noch verschwägert, sondern wirklich einfach nur eingekauft quasi, ist das natürlich auch was anderes, weil es hat immer geheißen, der Aufmesser, was auch verständlich ist, das ist seit 75 Jahren so und darum finde ich es umso wichtiger, dass ich da auch präsent bin und dass die Leute wissen, okay, es geht so weiter, wie es gewesen ist, er heißt halt vielleicht jetzt anders, aber es ist deswegen nicht schlechter.
Ja, genau. Wie viel, weil du gesagt hast, es ist ja die Hauptordination, ist in Radstadt, aber dann die Ordination ist ja jetzt auch schon, kannst du sehen lassen, sage ich mal, ist nicht mehr so klar. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da insgesamt angestellt?
Also wir haben im Winter knapp an die 60 Mitarbeiter für Radstadt und für Obertauern, also auf beide Standorte verteilt.
Das ist groß,
ja. Das geht von unseren guten Perlen in der Küche, die uns versorgen, über die Reinigungskräfte bis hin zum Ärztepersonal, OP-Personal, weil wir operieren ja im Winter oder eigentlich Sommer und Winter in Rotstadt, ist die Privatklinik angeschlossen. Mhm. Da kommt man knapp auf 60 Mitarbeiter. Ja.
Das ist schon.
Findet man die leicht? Oder wird die schwieriger? Oder wird es jetzt immer schwieriger?
Es wird immer schwieriger. Okay. Also, wir haben das heuer gemerkt, oder wir merken es auch momentan, wir haben jetzt seit mittlerweile, glaube ich, fast zwei Monaten die Stelle unserer OP-Leitung ausgeschrieben, weil unsere OP-Chefin in Pension geht. Und wir haben innerhalb von zwei Monaten keine einzige Bewerbung. Wir hätten zwei Ärztestellen ausgeschrieben, keine einzige Bewerbung. Also es ist ähnlich wie in der Gastronomie, es wird immer schwieriger, einfach Personal zu finden.
Bleibt die Lehre in die Krankenhäuser oder machen sie die selbstständiger? Oder
ich glaube schon, dass halt doch das Krankenhaus nur gewissen mehr Schutz oder Glauben, also ich glaube, dass viel Glauben im Krankenhaus bist du halt doch nur ein bisschen mehr geschützt oder ja, ich weiß auch nicht, wobei ich sagen muss, es gibt ja seit einigen Jahren und das erschwert uns jetzt als Arbeitgeber oft halt so ein bisschen auch die Sache, ein recht strenges Arbeitszeitgesetz, was sehr, sehr gut ist für unsere Mitarbeiter, das muss man auch dazu sagen und auch selber, wie ich noch angestellt gewesen bin, habe ich das auch sehr geschätzt, aber das schränkt dann natürlich auch ein und das, obwohl oft die Mitarbeiter mehr arbeiten würden, ganz gern. Es lässt halt das Gesetz nicht zu. Und das ist vor allem, brauche ich euch nicht erzählen, in einem Saisonsbetrieb mit Spitzen der Arbeitsbelastung und dann vielleicht wieder ruhigeren Wochen macht es nicht einfacher.
Ja, aber im Krankenhaus ist es ja nicht anders, oder? Da kann ich auch nicht sagen, so, jetzt ist es nein, mir wurscht, ich gehe jetzt.
Nein, da
ist es ja eigentlich auch gleich.
Ja, wobei da das schon einfach alles noch ein bisschen, ich würde fast sagen, stupider ist, das System, weil du hast halt deinen fixen Dienstplan und wenn du von 7 bis 19 Uhr Dienst hast, dann ist nur die Dienstübergabe und dann bist du weg.
Aha.
Und hinter mir die Sintflut.
Okay.
Also es gibt natürlich bei uns auch einen fixen Dienstplan, aber es ist halt doch in so einem kleinen Betrieb dann doch nur ein bisschen anders. Vor allem eben auch Corona hat uns das auch erschwert. Wir haben auch einige krankheitsbedingte Ausfälle gehabt, dann auch erfreuliche Sachen wie Schwangerschaften. aber das macht es natürlich, sind dann oft so Sachen zum Kompensieren, das nicht einfacher machen.
Ich glaube schon, dass man da sehr kämpft und vor allem, was du hast ja vorher gesagt, ihr operiert auch in Radstadt. Das heißt, wie kann man das verstehen? Es wird von Einzugsgebieten dann zu euch transportiert und dann die OPs im Vorhinein koordiniert.
Genau, also wir sind an sich auf Sportverletzungen spezialisiert und unser Haupteinzugsgebiet ist natürlich der Obertauern, wobei wir unser Netzwerk im Tal sozusagen, Radstadt-Altenmarkt und so, relativ weit gesponnen haben und wo uns die Kollegen die Verletzten dann zuweisen und wir die dann in der Regel, sofern es aus medizinischer Sicht notwendig ist und auch durchführbar ist, nur am selben Tag dann versorgen in unserer Privatklinik im OP. Das geht von gebrochenen Unterschenkeln, Händen, Kreuzbänder, genau.
Samtbettenstation.
Das Samtbettenstation. Heißt,
im Hause Aufmesser, Stelzheimer, Privatklinik voll umsorgt.
Genau. Inklusive Physiotherapie am nächsten Tag, also
Pflege.
Genau. Also es ist alles
rundum versorgt.
Wobei wir es natürlich keinen wünschen wollen.
Natürlich nicht. Aber natürlich ist es schon, es passiert halt einmal. Es ist Sport, es ist alpiner Sport. Dasselbe passiert auch beim Sommersport oder beim Surfen in Barcelona oder sonst wo. Es kann leider was passieren und dann ist man natürlich als Gast, wenn man da ist, schon... ist es schon ein gutes Gefühl, wenn die medizinische Versorgung da gut ist.
Ja, vor allem bei mir sagen, so wie wir das eine Mädchen da gehabt haben, mit dem Kreuzbandriss, was auf die Nacht runtergekommen ist zu euch, was sie am nächsten Tag operiert haben, da hat die Mama, boah, und jetzt sind wir eben nicht daheim, jetzt sind wir auf Urlaub, der erste Tag. Und dann haben wir auch gesagt, nein, aber da sind super aufgekommen und das hat wirklich, also die war dann echt erleichtert und hat gesagt, okay, nein, wenn sie das sagen, dann da ist schon das Vertrauen so. Also man hat schon gemerkt, die Mama war schon sehr, was passiert jetzt?
Weil wir mir gesagt haben, wenn unsere Kinder, wir sind auch beim Herrn Stelzheimer, weil die waren, glaube ich, gerade zufällig mit dir und so weiter. Und da, wie meine Schwester sagt, da sagen sie dann schon, okay, dann sind wir schon dann erleichtert. Wir wenn sie einen Einheimischen auch dort hat.
Ja.
Das ist schon sehr wichtig.
Ja. Das ist, das Um und Auf ist einfach auch die Mundpropaganda. Und so wie du, Dani, auch sagst, es ist das Medizinische, das ein Teil, dass man einer die Diagnose erklärt und die Therapieoptionen dazu. Aber ganz, ganz großes Thema für mich persönlich ist immer, die Patienten oder die Verletzten dann auch psychologisch ein bisschen mitzubegleiten, sagen wir mal so, weil, wie du auch sagst, man braucht sich nur selber hineinversetzen und du bist irgendwo im Ausland, weil du gerade gesagt hast, surfen und dann bist verletzt und brauchst eine Operation, dann glaube ich, wird jeder unrund und das sehe ich dann auch als meine Hauptaufgabe, denen so ein bisschen die Angst zu nehmen und wirklich vernünftig und sachlich denen das zu erklären, welche Möglichkeiten gibt es und dann lösen sie ganz, ganz viele Probleme und Ängste, wenn sie sich gut aufkommen fühlen von selbst.
Ja, das stimmt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, du bist am Obertauern angekommen, du hast dich eingelebt, du bist Obertauern Radstadt, beides natürlich, und du bist da sesshaft, das heißt, du bist jetzt wirklich herzogen und...
Genau, also ich habe Haus gebaut in Radstadt, werde da innerhalb in den nächsten, eigentlich wäre geplant, Ostern einziehen. Also ich bin mittlerweile wirklich
da freuen wir uns auf die Einladung.
Ja, jederzeit.
Wenn es ein Buffet gibt, kommen alle.
Passt.
Ich würde jetzt gern zum nächsten Punkt kommen, was uns mehr oder weniger ja neben der Bergrettung, Feuerwehr und dass wir, dass ihr unsere Haus, dass du unser Hausarzt bin oder ihr unsere Hausärzte seid, verbindet. Und zwar haben wir gemeinsam für den Sommer ein Projekt entwickelt, wo du natürlich für uns eine der Hauptrollen bist als medizinischer Leiter in unserem Haus. Wir werden ab Mitte Juni über die Sommermonate Menschen betreuen, die mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. Das ist die eine Zielgruppe, wo wir der Meinung sind, dass das auch die Hauptzielgruppe für uns sein wird. Die zweite Zielgruppe sind die stressgeplagten Menschen oder Burnout-gefährdeten Menschen. Nach langer Überlegung haben wir gesagt, gut, was könnten wir den Menschen bieten im Sommer am Obertaun? Wir haben sehr viel Ruhe, wir haben eine schöne Natur, die Vegetation ist schön, wir haben unglaublich vielfältige Kräuterwelt, wie wir von der Nini letzten Monat schon gehört haben. Almwirtschaft, Tiere, Wanderungen, wirklich nahezu einzigartig, also was ich damit sagen will, nicht überlaufen. Aber trotzdem haben wir sehr viel Ruhe. Es ist sehr ruhig am Obertaun und jetzt haben wir uns eine Zielgruppe gesucht, die diese Ruhe gebrauchen kann und mit ihrer Gesundheit beschäftigt ist. Jetzt du als medizinischer Leiter von dem Projekt, wie wirst du oder wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt der Long-Covid-Gast sich entscheidet, jawohl, ich fahre ins Alphatown nach Obertauern, reise hier an und ist der erste Punkt einmal die Anfangsuntersuchung. Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie man mit den Menschen oder was können sie die darunter vorstellen, wenn sie zu uns kommen, was da so in den Schritten abläuft?
Diese Erstuntersuchung hätten wir eigentlich oder hätten wir so geplant, dass man mal sagt, man erhebt einmal einen Ist-Stand. Gell? Dass ich mir sagt, okay, mit welchen vor allem Wünschen oder Beschwerden, jetzt gesundheitlicher, psychologischer Natur, aber mit vor allem welchen Wünschen und Ansprüchen kommt, ich würde jetzt nicht sagen der Patient, sondern sagen wir der Gast nach Obertauern. Weil das ist einmal das Wichtigste, glaube ich, oder bin ich überzeugt davon, auch für mich oder unser Ärzteteam, die das Ganze begleiten werden, um ein Konzept ganz individuell auf jeden Gast abgestimmt erarbeiten zu können. Sind es jetzt wirklich, so wie du sagst, mehr die Long-Covid-, Post-Covid-Symptome, die einen plagen, oder ist es mehr der Stress, der Arbeitsalltag? Also ich will da jetzt nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren und sagen, okay, es kriegt jeder die und die Untersuchung und das und diese und diese und die, jene Therapie, sondern dass man wirklich sagt, okay, Bernhard, was hättest du gerne oder was blockt dich, was sind deine Beschwerden und dann ganz individuell auf das eingehen. Und das kann dann gehen, wir haben das eh in den Vorbesprechungen auch schon gesagt, von wirklich körperlichen Untersuchungen über bis hin zur Leistungsdiagnostik, EKG-Lungenfunktionsüberprüfungen, Laborentnahmen, also so richtig klassische gesunden Untersuchungen, bis hin mehr zu vielleicht alternativmedizinischen Teil. Die Kollegin, die das mit mir machen wird, die Frau Dr. Maruna, betreibt sehr, sehr professionell die Akupunktur, also das geht von bis.
Du hast ja ganz was Interessantes jetzt im Mund genommen und zwar sehr individuell. Und das ist ja das, was wir sehr hoch halten bei uns, denn wir sind ja kein Kurbetrieb, wir sind kein statisches, kaltes Klinikum oder Kurhaus. Wir bieten den Gästen beste, höchste medizinische Versorgung, auch die therapeutische Versorgung und das aber immer im Ambiente eines Hotels. Das ist uns sehr wichtig, einerseits, und andererseits auch das Individuelle. Unsere Größe, wir sind ja keine Riesenbettenburg, wir haben im Sommer planen wir ungefähr mit 50 bis 70 Gästen, Maximalauslastung, und das, um sich einmal ein bisschen an das Thema auch heranzutasten, dass natürlich alles, was mit Gesundheitshotellerie zu tun hat, sehr komplex ist, möchten wir das einmal ein bisschen kleiner starten und den Gästen individuelle Betreuung zusichern zu können. Im selben Atemzug natürlich die Exklusivität. Da kann man sich wirklich, so wie du sagst, wird auf jeden Einzelnen eingegangen. Gerade mit dem Long-Covid weiß man ja nicht wirklich, was, oder der, was es hat, weiß ja im Prinzip auch nicht ganz so richtig, was passiert mit mir. Man hat halt die Symptome, die bekannt sind, aber im Grunde genommen
weiß auch noch keiner, was alles Symptome sind. Also,
genau, da ist nach wie vor extrem viel im Argen, also wissenschaftlich auch noch nicht aufgearbeitet. Mhm. Man weiß mittlerweile zum Beispiel aus einer Untersuchung aus Amerika, die ist man bei Obduktionen von an oder mit Covid-Verstorbenen gesehen hat, zum Beispiel, dass die Coronaviren bzw. Viruspartikel oft bis zu monatelang im Körper nachweisbar sind. Und deswegen vermutet man zum Beispiel, also das ist jetzt mittlerweile ein Ansatzpunkt der Forschung, dass das eben ein Grund für diese Long-Covid-Symptome sein kann, weil halt doch gewisse Viruspartikel, die vielleicht den Organismus, den gesunden Körper stören, nach wie vor vorhanden sind. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles nur viel im Argen oder Kaffeesudleserei. Und darum, glaube ich, ist es immer wichtig, so wie du sagst, dass man wirklich schaut, was sind die Wünsche
von der einzelnen Gäste.
Genau.
Ich habe da so wo auf ARD, glaube ich, war das, da hat eine Krankenschwester geredet, die hat auch Corona gehabt und die hat dann gesagt, sie hat Nebel im Kopf. Mhm. Also sie hat wirklich Zahlen gelesen, 9 und 4, hat aber nicht gewusst, welche das größer ist. Oder hat er vom Rechnen her, oder sie ist auch nicht mehr belastbar. Sie hat dann nach einer Zeit wieder angefangen im Krankenhaus und sie hat gemerkt, eigentlich ist sie für ihre Kollegen nur Belastung jetzt, weil das, was sie vorher China hat, jetzt einfach nicht mehr da ist.
Ja, diese vor allem neurologischen Symptome sieht man leider ganz, ganz häufig. Sei es jetzt die Konzentrationsschwäche, so wie du sagst, dass wenn die frisch Genesenen wieder in den Arbeitsalltag zurückkommen, oft nach einer Stunde oder zwei Stunden Pause machen müssen, weil sie eben genau sagen, weil ich kann nicht mehr sinnerfassend lesen, ich verstehe nicht mehr, was eigentlich passiert. Genau. Und da vermutet man einfach auch, dass gewisse Prozesse im Gehirn ablaufen. Man kennt das ja noch vom Anfang, von wie die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war ja das klassische Symptom immer Geruchs- und Geschmacksverlust. Ja. Man weiß einfach, dass das Coronavirus eine gewisse Affinität, Vorliebe für Nervenzellen hat. Und aus dem heraus vermutet man einfach auch, dass da diese Langzeitfolgen stammen. Mhm.
Schon schlimm. Wenn du so Kleinigkeiten gar nicht mehr unterscheiden kannst. Oder du nicht mehr zurück in deinen Beruf gehen kannst, weil das ist einfach zu viel.
Ja,
das
genau.
Vor allem, was ja nicht, gerade was man ja auch, glaube ich, weiß, es muss jetzt der tatsächliche Krankheitsverlauf muss ja nicht so schwerwiegend sein. Das heißt,
absolut,
auch mit einem leichten Krankheitsverlauf laufe ich Gefahr, Long-Covid-Symptome zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Und das finde ich natürlich, du bist ja, so wie meine Schwester sagt, jetzt, wenn du das hast und du merkst, ich werde tagsüber plötzlich richtig schläfrig, ich habe keine Power mehr oder es ist überhaupt so schlimm, dass ich so beeinträchtigt bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr bewältigen kann, meinen Alltag, den Sport, das gewohnte Berggehen, Langlaufen, Spazierengehen, Radlfahren, was auch immer, kann ich nicht mehr so ausüben, dann zerrt das ja auch psychologisch ganz schnell an einen. Also ich bin ja auch ein Mensch, wenn ich 4 Tage keinen Sport mache, dann kann ich mich im Spiegel nicht mehr anschauen.
Verstehe, ja.
Verstehst du jetzt, wie es ums geht? Darf ich dann
das sechste Tag wird schwierig. Und ja, so kann man das schon ehrlicherweise sagen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Gast dann eine große Erwartungshaltung an uns hat. Der wird natürlich zu uns kommen und wir können ihn zumindest dieser Mal der Vorteil einmal abholen mit wirklich einer schönen Natur. Wir sind auf 1700 Meter bis über 2000 Meter, darum haben wir Reha auf 2000 Meter geschrieben. Es ist schon einmal die regionalen Einflüsse, was wir von Menschen hören oder gesagt bekommen, die aus einer Stadt zum Beispiel kommen, die sind ja sofort spürbar. Sprich, die Gäste kommen, wenn es jetzt nicht bewölkt ist, dann sagen die Leute teilweise, bei ihnen ist der Himmel so blau. Wo Rezeptionsmitarbeiter sagen, ja, was ist denn los? Der ist ja blau. Ist er. Mhm. Aber dann, dass man wirklich versteht, wenn ich jetzt aus einer Stadt komme oder irgendwo Industrie komme, ist es nicht so. Das heißt, wir haben jetzt schon Gäste, die sagen, bei ihnen ist der Himmel so blau. Die Luft schmeckt so klar. Wir riechen richtig, wie klar die Luft ist. Und da sage ich einmal, können wir schon mal im ersten Moment viele abholen. Wir haben die Vorteile von pollenfrei, allergienfrei. Es gibt auf unserer Höhe keine Hausstaubmilben und natürlich die Natur. Natürlich, sage ich mal, es ist immer eine Frage, wie man es dann sieht, wenn es einmal Regenwetter haben wird im Sommer, ist die Natur genauso schön, wenn die Sonne scheint. Es ist immer nur die Frage, wie man es betrachtet. Aber ich denke, das sind schon mal die ersten Sachen, wo man es gut abholen können.
Das sehe ich an sich genauso. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig oder ganz essentiell ist alleine der Ortswechsel. So wie du richtigerweise sagst, einmal da zu uns auf, nach Oberdauern, wo wirklich vor allem im Sommer einfach außer Ruhe, Natur, man kann sich wirklich sich selber widmen, in sich einhorchen. Mhm. Ich glaube, dass das alleine extrem wichtig ist und extrem viel positives Feedback für einen selber bringt.
Man ist mit sich selber beschäftigt dann.
Genau.
Bei uns.
Also das denke ich, das wird, eben wie du vorher schon gesagt hast, mit den Vorgesprächen mit dir und auch mit der Nini und so weiter, ich glaube, wir sind überzeugt davon, dass man den Gast wärmer in diesen Tagen, wo er hier ist, ob das jetzt 7 Tage oder 9 Tage sind, je nach Package, wir werden ihn nicht heilen können. Also das wäre Utopie, das versprechen wir auch nicht. Aber zumindest für unser Verständnis sollte es so sein, dass man den Gast die Werkzeuge mitgibt, die Aussicht mitgibt, dass er was tun kann, dass ihm gut tut und helfen kann.
Genau, ich glaube einfach, wie du richtigerweise sagst, man darf es jetzt nicht erwarten davon, dass man eine Woche, 10 Tage nach Oberdauern fährt und dann ist wieder alles gut, weil das einfach leider, es wäre natürlich schön, wenn es so ist, aber es wird in den wenigsten Fällen so gelingen. Aber ich glaube, man kann vielleicht zu manchen einen gewissen Anstoß geben, eine gewisse Richtung vorlegen oder einen gewissen Richtungshinweis geben, um sich selber zu entwickeln und wieder auf Schiene zu kommen, möchte ich mal fast sagen.
Mhm. Vielleicht auch Sachen mitgeben, was er daheim im Alltag selber machen kann.
Genau.
Wie sie ihm dann, dass es ihm besser geht, was er Sachen umstellen muss oder dass er halt schon täglich aussieht geht vielleicht. Oder
also da habe ich eine lustige Story, weil wir haben ja wir sind ja auch im Winter ein gesundheitsorientiertes Hotel. Mhm. Natürlich ist der Wintersport im Vordergrund, aber wir sehen, dass die Gäste auch den Winterurlaub gesundheitsorientiert verbringen möchten. Das ist mit unserer Küche, hat das begonnen, zieht sich durch und wir haben am Zimmer kleine Treatments. Wir haben einmal ein bisschen begonnen damit. Da haben wir einen Input von einem der erfolgreichsten österreichischen Olympioniken bekommen. Und zwar in der Früh beim Aufstehen, 20 Minuten vor dem Frühstück, 2 cl Apfelessig mit
Teewasser
aufgießen. Das Teewasser so trinkbar heiß, nicht lauwarm, aber schon trinkbar warm. So, und jetzt die 2 cl Apfelessig mit 0,25 Liter heißem Wasser aufgießen und dann trinken. Es ist wirklich eine Herausforderung.
Meine Schwester, das können wir vorstellen.
Meine Schwester und ich haben das sofort probiert. Und man merkt schon, nach den ersten Tagen, da wird sich was.
Okay.
Ja. Also da tut sich was. Es ist schon mal eine Herausforderung,
das zu trinken. Man braucht eine große Liebe dazu, dass man das trinkt.
Und jetzt haben wir unsere Gäste, haben wir so ein Fläschchen, also ein kleines Flascherl aufs Zimmer gestellt mit Apfelessig, einen Teekocher dazu. Ein paar probieren es. Mit der Empfehlung, 20 Minuten vor Frühstück das zu machen. Es ist sehr entschlackend. Mhm. Da rührt sich schnell was und das Hungergefühl kommt auch sehr schnell. Mhm. Es ist entschlackend, in gewisser Hinsicht ja, reinigend und so weiter. Und jetzt das Nächste, was ist, was passend bei uns ist, wenn man natürlich jetzt den Skisport anschaut, die Füße werden doch ziemlich gefordert, sage ich mal, durch einen Skischuh und wie auch immer, haben wir ein Fußbad oben am Zimmer. Und bieten den Gästen immer ein basisches Fußbad an, das aber relativ einfach ist. Das heißt, man muss nicht irgendein teures Öl kaufen. Ein basisches Fußbad machen wir mit Natron, Kaisernatronpulver und lauwarmem Wasser, nicht zu heiß. Mhm. Ja. Habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe es gleich so heiß gemacht, dass ich fast reingekommen
bin. Super. Mit den Bombenlosen wieder bei mir aufgeschlagen. Danke, Bernhard, für das Geschäft. Ja. Bitte, liebe Gäste, nicht nachmachen.
Sind wir dann schnell draufgekommen. Auch hier bitte nur lauwarmes Wasser nehmen. Aber da hat man halt dann schnell ein basisches Fußbad, was nach dem Skifahren super ist, was auch zu Hause einmal gut ist, weil der Vorteil in weiterer Folge ist, man sollte auch mal das Handy weglegen. Hängt nicht sofort auf Instagram, Facebook oder sonst wo und kann sich mal wirklich bewusst mit sich selbst beschäftigen. Also bei uns sitzt man, das nutzen viele bei uns, sitzen am Zimmer und machen sich dieses Fußbad mit dem Kaisernatron und schauen beim Fenster raus. 20 Minuten lang. Oder lesen ein Buch. Und das ist schon so eine bewusste Wahrnehmung, was bei uns auch im Winter gemacht wird.
Das ist auch, verstehe ich voll, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und das ist ja meines Erachtens ein großes Problem der momentanen Zeit, ist dieses Getriebene.
Ja.
Und ich muss sagen, ich genieße das selber extrem, dass man braucht eigentlich nicht viel, oder so wie es bei mir ist, natürlich in meinem Beruf, ich habe auch tagtäglich ständig mit Menschen zu tun. Ich genieße da oft wirklich einmal die Ruhe und wenn ich einmal das Handy weglegen kann und einmal nicht schauen muss, okay, ruft die Ordination wieder an und da braucht man eigentlich nicht viel machen. Mhm. Und dann sitze ich mir halt, vielleicht jetzt nicht unbedingt heute, im Schneehaufen, aber und ein bisschen in die Sonne und lasse mich ein bisschen berieseln und saug die Eindrücke auf. Also ich persönlich finde es extrem kraftgebend und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von uns da in Obertauern, egal ob Sommer wie Winter, das kann man immer machen.
Stimmt, braucht man nicht viel.
Das stimmt und das sind eben zwei so Beispiele jetzt gewesen, wir haben noch mehr Dinge vor dann in den nächsten Monaten, aber das sind eben so Sachen, was man dem Gast einmal mitgeben kann, das kann er auch zu Hause machen und erinnert sich, wie du sagst, an dieses kraftgebende Obertauern. Die Nini, das kommt mir immer wieder in den Kopf jetzt in den letzten Wochen, hat in der letzten Folge echt was Schönes gesagt. Die hat gesagt, Einfachheit kann so glücklich machen.
Mhm.
Das kommt mir immer wieder, gerade wie du sagst, in dieser stressigen Zeit. Ich würde jetzt gar nicht darauf eingehen, was global passiert, aber man ist ja selbst so getrieben. Ich bin noch genauso, ich stehe in der Früh auf, schaue auf Instagram, stehe irgendwo herum, wo ich Wartezeit habe, schaue auf Instagram, stehe im Stau, da kommt man selber oft schon in den Sinn her, jetzt musst du mal aufhören damit. Aber es ist ja schon fast eine Plage, dass man nur aus dem Auto oder aus dem Fenster schaut.
Mhm.
Diese Ruhe zu finden. Und da habe ich das so schön gefunden, wie sie gesagt hat, Einfachheit kann so glücklich machen. Und ich habe mit ihr letztes Jahr im September bei schönstem Herbstwetter auf dem Speicherteich vom 10er-Chor oben 108 Sonnengrüße gemacht.
Mhm.
Und jetzt, wenn es oft stressig ist, denke ich an das da oben und denke mir, wie schön das war. 108 Sonnengrüße auf über 2000 Meter mit atemberaubender Aussicht. Wir waren komplett allein da oben mit 15 anderen Schof, die uns zugeschaut haben.
Und ich dachte, du bist auch der da komisches.
Und so verrückt.
Verrückte.
Das für was?
Ja, kennen wir gar nicht.
Und das ist wirklich das, was uns dazu auch überzeugt hat, dass man das den Menschen bei uns mitgeben kann. Weil wir sind, ehrlicherweise, wir sind jetzt kein Wellnessbetrieb, kein mit weiß nicht wie viele Treatments, die wir da anbieten und. Bei uns liegt wirklich der Vorteil in der Region und in diesem schön genannten Outdoor-Wellness.
Outdoor-Wellness,
wo wir unseren Gästen diese, neben der Anfangsuntersuchung, die natürlich schon fundiert sein muss, damit das Ganze Sinn ergibt, dann in weiterer Folge Kraftplätze am Obertauern, da haben wir wirklich genug davon. Das geht vom Krummschnabelsee, wo man durchs Moor gehen kann, bloß fürs, dass man sich wirklich wieder mal gespürt und fühlen anfängt, dass man wirklich barfuß herumgeht, da laufen die Wildpferde herum, Hochlandrinder kommen unter und man kann sogar vielleicht im Juli, August schwimmen gehen da oben, wenn man ein bisschen hart gesotten ist, das geht schon. Wie du sagst, da kommt jetzt für mich ganz, ganz scharf auch dieses Psychische hinzu. Das Psychische in dem Sinne, auch jetzt den Long-Covid-Gast, aber wenn wir einen Schritt weiter gehen, zu der nächsten Zielgruppe, den stressgeplagten Menschen, den Burnout-gefährdeten Menschen. Ich meine, in Zeiten wie diesen kann man alle Berufsfelder anschauen. Viele sind einfach orientierungslos, fühlen sich unsicher. Wie geht es weiter? Privat, in der Familie, mit dem Partner, im Beruf, mit meiner Stelle, mit meiner Firma. das ist schon zunehmend, ist davon auszugehen, dass das nicht abreißen wird. Auch diese Menschen wollen wir abholen, da haben wir ja auch ein spezielles Package dafür, wieder mit der Anfangsuntersuchung durch euch, durch die Ärzte. Wie kannst du dir vorstellen, dass man jetzt medizinischer Sicht, ich weiß nicht, ob das, ja, kann man, was gibt man?
Welchen Beifall gibt es denn da? Ja. Dass man ruhiger wird dann vom Stress runterkommt. Wunderwaffen.
Also meines Erachtens ist trotzdem bei uns hier oben das beste Beifall für diese stressigen Situationen der Kraftplatz. Ja, sei es jetzt am Krummschnabelsee, also ich bin trotzdem überzeugt, es muss jetzt nicht immer die Chemiekeule sein, wobei es natürlich alles seine Berechtigung und auch die, wie gesagt, medikamentöse Unterstützung, sei es durch Antidepressiva oder sonst was, ist alles überhaupt kein Thema. Nur glaube ich trotzdem, dass wir ein ganz anderes Potenzial haben, so wie wir es auch vorher schon besprochen haben. Und ich bin überzeugt davon und das sehe ich tagtäglich jetzt momentan auch in der Ordination, dass einfach einmal das 3 Schritte zurückgehen aus dem Alltag, Ruhe, Zeit für mich, wirklich das machen, was ja mir Spaß macht, ohne jetzt von den Nachrichten, die uns tagtäglich erschüttern momentan, irgendwie gestört zu werden oder von den Corona-Zahlen oder was auch immer. Wirklich 3 Schritte zurück, Zeit für mich, sie besinnen, okay, was sind meine Stärken, dass man mit mir einfach auch wieder die Kraft sammelt und sie einfach wieder besinnt, was will ich eigentlich im Leben oder was ist mir eigentlich wichtig. Gell? Weil man natürlich, es geht mir selber nicht anders, man, vor allem in der Wintersaison, man ist einfach selbst auch ein bisschen getrieben, vor allem als Selbstständiger, man hat gewisse Sorgen, man muss schauen, wie läuft der Betrieb, wie geht es weiter, was können wir machen, Corona hin und her, dann fällt das Personal wieder aus und natürlich auch in der normalen Arbeitswelt, sage ich mal, sind natürlich viele Sorgen, wie geht es mit dem Job weiter und ich glaube, dass da mal ganz, ganz entspannt ist oder ganz, ganz wichtig ist, dass ich sage, okay, ich fahre vielleicht nicht wieder auf Erholung in den nächsten Wellness-Tempel, wo ein Trubi ist ohne Ende und wieder ich von einer Anwendung zur nächsten Hirsch und mich wieder in den Stress begibt, sondern wirklich einmal so Step Back und einen Blick von außen und immer sagen, ich mache das selber auch mindestens einmal im Jahr für ein paar Tage, dass ich mich wirklich ganz zurückziehe. Da brauche ich nicht viel, am besten auf irgendeine Alm hitten und habe nur die Ruhe für mich und denke über das nach, was so passiert ist oder was ich will, wie sich mein Leben weiterentwickeln kann oder soll. Und ich glaube, das ist das, was wir unseren Gästen oder was unsere große Stärke da heroben ist, dass wir sie vielleicht unterstützen können, dass sie das auch schaffen und sagen, okay, schau, es ist nicht nur alles schlecht und nicht nur alles furchtbar und der Stress, sondern sich einfach wieder besinnt, okay, was habe ich eigentlich für eine Stärken und was macht mein Leben aus? Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist.
Das glaube ich auch, weil natürlich, wie du sagst, wir haben zum Beispiel jetzt schon bei uns im Haus läuft kein Radio, es gibt keine Nachrichten, es liegen keine Tageszeitungen auf. Was nicht bedeuten sollte, dass wir von dem wegschauen, aber wir möchten unseren Gästen ein Umfeld bieten, wo sie von dem einmal herauskommen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil natürlich kann man für alles ein Pulver und eine Tabletten haben, aber wir möchten es ja anders schaffen und im ersten Ansatz einmal den Gästen so vermitteln, dass man mit sich selber schon einiges schaffen kann. Ich weiß natürlich, es gibt Leute, die in ihrem Alltag gefangen sind, die glauben, mir kann eh keiner mehr helfen und nichts auf dieser Welt passt mehr für mich und da kann man wirklich nur die Nachricht senden, doch, es geht schon.
Genau. Und ich denke mir, wenn man einer nur auf den Weg gibt während dem Aufenthalt und sie zum Beispiel bei der Nini das erste Mal Yoga in einem Leben machen und vielleicht erkennen, wow, schau, Yoga ist so cool und entspannt mich und dass sie das mitnehmen, wenn das das einzige ist oder ein Teil ist, was sie mitnehmen, dann haben wir schon gewonnen und dann haben wir an sich glaube ich, schon ganz gut was erreicht.
Also ich sehe das auch so, dass wir da wirklich den guten Mix haben von wirklich professioneller medizinischer und therapeutischer Versorgung bis hin zu den Steps, wie du jetzt gesagt hast. Das ist keine Scharlatanerei, was wir hier machen, das ist wirklich fundiert, aber wir probieren es in erster Linie mit dem. Also das ist, denke ich, schon das, wo es hingehen sollte. David, was glaubst du, oder wie in ganz kurzen Worten, wie hat die Pandemie uns verändert? Oder wie hat es dich verändert sogar? Hast du vorher ein bisschen anders gedacht oder hat dich das geprägt?
Ja, also es war, glaube ich, für uns alle jetzt oder ist nach wie vor eine prägende Zeit in der Hoffnung, dass es vielleicht doch bald vorbei ist oder sich einfach in seiner Intensität ändert. Also ich muss schon sagen, die letzten 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre mittlerweile waren arbeitsintensiv, auch, wie soll ich sagen, was die Überzeugungsarbeit oft angeht, sei es jetzt, wie die Impfung gekommen ist, und auf das möchte ich gar nicht eingehen. Das ist, gibt natürlich gewisse Ansichten. Das, was mich geprägt hat, ist zum einen, ich habe das bei uns im Betrieb gesehen, der Zusammenhalt. Mhm. Also dass wirklich, wie gesagt, wir haben auch viele Corona-Fälle gehabt, ich war selber zweimal in Quarantäne, und trotzdem schafft der Betrieb oder schaffen das die Mitarbeiter oder die Partner, halten zusammen, überbrücken diese Zeit, und wir haben extrem viel geschafft, oder auch jetzt in der Wintersaison, wo man sagt, mit reduzierter Besetzung, weil wir ja nicht gewusst haben jetzt vor der Wintersaison, wie viel ist wirklich los, und das Team hilft zusammen und ziehen einen Strang. Also das war eine sehr, sehr positive und motivierende Erfahrung, wenn du oft noch da nach einem 12-14-Stunden-Tag rausgehst und die Tür zusperrst und denkst, eigentlich habe ich ein cooles Team mit mir und was wir heute geschafft haben. Und das ist das
schön zu hören, dass
Positive,
was Positives gibt,
was ich aus dem Ganzen mitnehme. Ja. Natürlich gibt es auch Sachen, die mich irritiert haben, wie ich mal sagen, aber nach dem netten Gespräch will ich bei den positiven Dingen bleiben.
Ja, sicher.
Wo siehst du dich dann noch in deiner Zukunft, oder was möchtest du noch erreichen, wo du sagst, ach, das war noch schön, das will ich noch machen.
Du bist ja gleich wie wir, so jung und.
Also an sich muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem das haben wir jetzt, wenn ich so unser Gespräch ein bisschen Revue passieren lasse, muss ich mir eigentlich wieder denken, ich habe eigentlich alles, was mich glücklich macht. Ich habe Gott sei Dank einen Job, der mir Spaß macht, zu dem ich mich auch berufen fühle. Ich bin Gott sei Dank gesund, ich habe eine gesunde Partnerschaft, wo ich mich jeden Tag freue, wenn ich heimkomme, sofern ich mal heimkomme, wenn ich einen Nachtdienst habe.
Ja.
Ich habe Gott sei Dank mittlerweile den Luxus, dass ich mein eigenes Haus, dass das bald fertig ist. Ich habe Freunde, ich habe Familie. Ja.
Mehr braucht man
eigentlich. Mehr braucht man eigentlich nicht.
Sein.
Genau. Und wenn ich da so ausschaue und mir wieder denke, jetzt freue ich mich vielleicht herum, dauert es doch noch ein bisschen länger. In
der Frühling.
Ein paar Monaten ist dann der Sommer wieder da und ich kann vielleicht dann da oben auf dem Berg sitzen. Dann geht mir das Herz schon wieder auf.
Wirklich schön gesagt, also das, man muss schon das Ganze auch wieder positiv sehen, und ich glaube, dass das auch das ist, was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben sollte. Gibt es noch was Spezielles, was du abschließend jetzt zu unserer Folge sagst, das möchte ich wirklich speziell noch mit auf den Weg geben, allen denen, die uns da zuhören heute?
Schaut einmal, probiert einmal einen Schritt zurücktreten, wie wenn es so ganz ein leichter Vogel seid und blickt auf euer Leben und besinnt euch auf die schönen Dinge, auch wenn es nicht immer so rund läuft. Und ansonsten will ich euch auf den Weg geben, kommt zu uns nach Oberdauern und wir helfen euch, dass ihr einmal so ein freies Vogel seid und das schafft einmal, den Blick von oben auf die guten Dinge in eurem Leben zu sehen, und ja, damit freuen wir uns einmal.
Schön.
Sehen noch einen.
Sehr schön gesagt. Lieber David, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danke, danke für die Einladung.
Doch wieder mal ein bisschen länger waren als geplant, aber wenn es so nett zum Reden ist, dann dauert es halt so lang. Vielen Dank und alles Gute.
Ebenfalls, danke.
In der nächsten Folge sprechen wir mit einem jungen Athleten aus dem österreichischen Skiverband.
Olympiateilnehmer und Langläufer Mika Vermeulen. Er erzählt von seinem Weg, seiner Karriere bis hin zu Olympia in Peking.